Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Medienrot-Podcasts. Heute begrüßen wir Isabel Gard. Sie ist Co-Geschäftsführerin der Online-Marketing-Rockstars und Gründerin der Initiative 50/50. Und genau über diese Initiative wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Isa, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du sag mal, seit wann beschäftigst du dich denn mit den Themen Gleichberechtigung und Diversität und was gehört da für dich alles dazu?
So richtig beschäftigen tue ich mich seit 2018, da haben wir auch die Initiative 50/50 gegründet und da gehört ganz schön viel dazu, das kann ich wahrscheinlich gar nicht alles aufzählen, aber was ich immer schön finde, wie ich auch das Thema Diversität zusammenfasse, ist, dass sich jeder gesehen und gehört fühlt und das egal welche Diversitätsdimension. Und auch über alle Diversitätsdimensionen hinweg. Und das sind ganz schön viele und meistens auch so viele Themen, dass man gar nicht über alles sprechen kann. Aber wir geben unser Bestes, das zu tun.
Gab es denn einen speziellen Auslöser, dass du dich genau zu diesen Themen auch engagierst und mit 50/50 schlussendlich auch eine Plattform gegeben hast?
Es gab, glaube ich, nicht diesen einen Moment, aber es gab viele, viele, viele kleine im Vorhinein. Ich habe Informatik studiert, das heißt, war oft in Räumen, in denen nur Männer waren und ich war die einzige Frau. Und jetzt so in der Retrospektive sind da auch viele Kommentare und Sätze gefallen, wo ich jetzt ganz anders reagieren würde. Da war ich Anfang 20, da habe ich das einfach so hingenommen. Und dann habe ich irgendwann bei OMR angefangen und habe gemerkt, dass wir doch sehr viel mehr Männer auf Bühnen haben, in den Podcast-Aufnahmen haben und habe mich gefragt, warum das so ist. Und da war meistens die Antwort, dass die Frauen nicht auf den Bühnen stehen wollen und denen das meistens zu groß ist. Das stimmt auch in Teilen, aber ich habe gesagt, ich will das ändern, weil wir haben so viele coole Frauen, die Gründerinnen sind, die Unternehmen leiten, die einfach gute Sachen geschafft haben, denen wir eine Plattform geben wollen. Und das können wir auch ermöglichen, indem wir sie fragen, was müssen wir tun, damit du dich auf so eine Bühne stellst. Und das war so der Startschuss zu 50/50 2018. Und wo wir dann gesagt haben, wir wollen damals noch 50/50 binär, Mann, Frau, Geschlechtergleichheit, haben das aber ganz schnell ausgeweitet auf alle Diversitätsdimensionen, weil wir gemerkt haben, man kann das Thema gar nicht so einseitig betrachten.
Ihr engagiert euch ja mit 50/50 für eine gerechtere Arbeitswelt und eine faire Geschlechterverteilung, gerade auch in den Führungsetagen der Wirtschaft. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Welche Medien und Kommunikationswege und Tools nutzt ihr dafür?
Also 50/50 ist unsere Plattform nach außen und da ist es so, dass wir natürlich unsere Bühne auf dem Festival haben. Wir wollten 2019 einmal testen, ob das Thema überhaupt Anklang findet und haben damals so einen kleinen Masterclass-Raum mit 200 Leuten dafür genutzt und haben dann schnell gemerkt, boah, der ist proppenvoll und Leute stehen davor. Das Thema ist wichtig und dann wollten wir es 2020 größer aufziehen. Aus bekannten Gründen könnte das Festival dann nicht stattfinden. Und dann haben wir aber auch gesagt, das Thema ist so wichtig, wir wollen mit dem Thema nicht nur 2 Tage im Jahr stattfinden, sondern über das ganze Jahr hinweg. Und dann haben wir den Podcast initiiert, haben die bekannten Social-Media-Kanäle bespielt und auch unseren Newsletter, das ist das beliebteste Format bei unserer Community, ins Leben gerufen und haben von Anfang an gesagt, wir wollen dieses Thema nicht mit dem erhobenen Zeigefinger bespielen, sondern wir wollen zusammen mit unserer Community lernen. Und dementsprechend haben wir ganz viele Formate, Inhalte, die wir zusammenstellen, wo wir zeigen, wie etwas funktionieren kann, wo es noch nicht funktioniert, wo wir einfach noch Aufholbedarf haben. Wir machen auch oft zusammen mit der Community Events, wo wir zu bestimmten Themen sprechen. Wir haben zusammen auch mit Apinio schon 2 Studien gemacht zum Thema Vereinbarkeit und zum Thema Elternzeit und haben auch zu diesen Studien Events gemacht und viel darüber gesprochen, wie kriegen wir eine fairere Verteilung von Elternzeit, von Mental Load und Care-Arbeit hin. Und das sind einfach sehr nahbare Themen, die eigentlich alle beschäftigen und wo wir sagen, wir versuchen die so aufzubereiten, dass jeder da etwas mitnehmen kann, ohne dass man sich auch schlecht fühlt, wenn man danach über diese Themen geredet und gelernt hat.
Stichwort Unternehmenskultur und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Du hattest es gerade schon angesprochen. Wie schätzt du denn da den aktuellen Status quo in Deutschland ein? Was hat sich da bereits getan und was muss sich noch ändern?
Da muss sich noch ganz schön viel ändern. Ich glaube, das ist auch der Knackpunkt für Gleichberechtigung am Ende, weil ja doch sehr viel mehr Frauen die Care-Arbeit übernehmen und dann am Ende über ein Jahr Elternzeit nehmen, nach der Elternzeit in die Teilzeitfalle rutschen und da meistens aus meiner Sicht viel zu wenig im Vorhinein drüber sprechen mit ihrem Partner, sodass man auch, wenn das Kind dann da ist, einfach eine gleichberechtigte Elternschaft hat. Oftmals hängt das natürlich aber auch an finanziellen Aspekten. Der Mann verdient in den meisten Haushalten leider mehr als die Frau und dementsprechend wird sich dann aufgrund dieser finanziellen Aspekte dafür entschieden, dass die Frau zu Hause bleibt. Dementsprechend arbeitet auch die Frau danach in Teilzeit, weil das finanziell einfach anders nicht handhabbar ist. Und da sollten die Unternehmen auch noch viel mehr drauf anspringen, viel mehr Flexibilität bieten. Wir zum Beispiel arbeiten beide in Vollzeit, mein Mann und ich, und wir haben so ein Schichtsystem, dass der eine ein bisschen früher anfängt und das Kind dann nach der Arbeit abholt und der andere bringt den Kleinen dann zur Kita und arbeitet aber dafür länger. Und das geht aber nur, weil wir im Unternehmen so flexibel aufgestellt sind und es eigentlich eben egal ist, ob wir um 9 anfangen oder um 10 oder irgendwie um 8 und dann um 4 Uhr aufhören oder um 7 Uhr. Und das ermöglicht natürlich dann auch wieder eine gewisse Vereinbarkeit. Und was ich natürlich auch oft noch höre, ich habe letztens auch mit Leuten gesprochen, die in eher männerdominierten Branchen arbeiten, dass das Thema Schwangerschaft da total belächelt wird und gar kein Verständnis dafür da ist. Und dann ist das Thema Vereinbarkeit natürlich damit einhergehend. Man rutscht dann natürlich auch wieder weiter weg. Da sollten natürlich Unternehmen auch eine Kultur schaffen, dass die familienfreundlich ist und die diese flexiblen Arbeitszeiten und vielleicht auch mal Homeoffice-Optionen, wenn das Kind krank ist, ermöglichen. Da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich könnte aber noch lange weiterreden, aber ich glaube, das sprengt hier den Rahmen.
Diversität und Gleichberechtigung und Inklusion sind ja nicht einfach nur gesellschaftlich wichtige Themen, sondern auch für Unternehmen insofern wichtig, als dass sie auf das unternehmerische Wachstum tatsächlich einzahlen. Auch dazu gibt es Studien, Innovationstreiber sind und gerade auch kleine und mittlere Unternehmen davon profitieren können. Welche Herausforderungen gibt es denn hier aktuell und wie können Unternehmen diesen Herausforderungen begegnen? Was meinst du?
Ich glaube, ganz viele Unternehmen sehen das Potenzial von Diversität nicht. Da ist es ja oft so, und da muss man sich selbst auch jederzeit hinterfragen, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, dass man am liebsten Leute einstellt, die einem ähnlich sind. Das Problem daran ist aber, dass man dann natürlich auch oft dieselben Diskussionen führt oder sehr schnell Konsens hat und bestimmte Bereiche, Themengebiete gar nicht abdeckt, dadurch, dass diverse Meinungen einfach fehlen. Und das ist, finde ich, ein Potenzial, dass man Unternehmen aufzeigen sollte und vor allem halt auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil man so ganz schnell an Innovationskraft gewinnt, wenn man einfach ein diverseres Team hat. Und vor allem auch, wenn man ein kleines Team hat, kann das divers besetzt sein. Natürlich ist es so, dass KMUs oft begrenztere finanzielle Mittel haben und da natürlich dann auch automatisch ein operativer Zeitdruck draus entsteht, dass weniger Zeit in Initiativen wie Diversity, Equity und Inclusion gesetzt wird. Aber aus meiner Sicht sollte das von Anfang an mitgedacht werden, auch gegen diese unbewussten Vorurteile gearbeitet werden. Da gibt es unfassbar viele Tools inzwischen, die einem klar machen, wie diese unbewussten Vorurteile aussehen und wie ich die auch ausschalten kann, gerade zum Beispiel beim Recruiting-Prozess. Da muss man einfach durch Schulungen, durch Workshops ein Bewusstsein schaffen, durch vor allem auch viel Kommunikation. Warum stelle ich diese Person ein und nicht eine andere, die vielleicht gleich qualifiziert ist, aber wo ich irgendwie einen Bias habe und das so nicht sehe? Und generell ganz viel auch an den Führungspersonen, weil die am Ende entscheidend dafür sind, dass das Thema in das Unternehmen getragen wird. Man sieht jetzt an 50-50, es kann auch aus den Mitarbeitern heraus entstehen, aber wenn es von oben kommt, dann ist es meistens noch sehr, sehr viel gelebter und in allen Strukturen des Unternehmens integriert.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass häufig das Bewusstsein für das Potenzial nicht vorhanden ist und dass dies erst geschaffen werden muss. Mit eurer Initiative habt ihr ja genau für sowas ja eine gewisse Reichweite und erreicht eine große Anzahl von Menschen. Was kann aber jeder von uns denn im Kleinen tun, um dieses Thema Gleichberechtigung voranzubringen?
Da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die eigentlich jede und jeder tun kann. Es fängt damit an, was ich schon gesagt habe, unbewusste Vorurteile zu hinterfragen. Wenn ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bekomme, müssen die immer blau und rosa tragen und wieso? Und muss ein Junge immer mit einem Bagger spielen und einem Ball und kann er nicht auch mit einer Puppe spielen? Da letztens auch zum Beispiel mit meinen Eltern ganz viel drüber geredet und meine Mutter hat jetzt einen Enkelsohn und eine Enkeltochter und mein Sohn bekommt immer wieder Bagger und so weiter geschenkt und dann meinte ich, bring das doch auch mal deiner Enkeltochter mit. Und dann meinte sie, ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und da merkt man, was ganz tief in uns drin einfach noch steckt und dass man das immer wieder hinterfragen muss. Und dann gibt es auch gerade auf TikTok einen schönen Trend, wie ich finde, der nennt sich Microfeminism, also Mikrofeminismus. Und das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die man tun kann für mehr Gleichberechtigung, die gar nicht auf den ersten Blick auffallen. Also zum Beispiel, frag doch mal die Väter nach Playdates und nicht immer nur die Mütter. Oder kauft Rasierer in der Männerabteilung, weil in der Frauenabteilung, da sind meistens nochmal 5, 6 Euro draufgeschlagen, einfach weil es ein Frauenprodukt ist. Oder setzt euch für die Kollegin in einem Meeting ein, die permanent von Männern unterbrochen wird. Und dieses Phänomen gibt es auch, das ist auch durch Studien belegt, dass Männer leider häufiger unterbrechen in Meetings. Und das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die man ganz einfach in den Alltag integrieren kann, ohne dass man jetzt eine Initiative gründen muss. Und davon gibt es noch so, so viel mehr Beispiele. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal, unsere Präsentation von der 50-50 Stage anzuschauen, die das Ganze auch nochmal wissenschaftlich belegt, aber auch noch viel, viel mehr Beispiele bringt.
Was können denn Frauen selber tun, um sichtbarer zu werden? Hast du da auch ein paar Tipps für uns?
Ich weiß gar nicht, ob jede Frau sichtbar sein muss oder bei Sichtbarkeit denke ich immer sofort an Social Media, an eigene Profile. Ich glaube, was viel hilft, ist einfach darüber zu sprechen, über Missstände zu sprechen und sagen, was einen gerade selbst stört oder was einem aufgefallen ist, auch Missstände offen anzusprechen. Wenn wir jetzt bei diesem Meeting-Beispiel bleiben, dass man sagt, du unterbrichst mich permanent, lass mich doch einfach einmal aussprechen. Das hat bei mir schon echt viel geholfen und es ist natürlich auch belegt, dass Vorbilder und Role Models in diesem Bereich helfen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, if you can see it, you can be it. Und da habe ich auch schon sehr viel Zuspruch bekommen, gerade so zum Beispiel das Familienmodell, das wir fahren und wie wir uns die Elternzeit aufgeteilt haben und jetzt aber auch die Arbeit- und Kita-Abholzeiten, dass man einfach darüber spricht, wie man das macht und wie es auch möglich ist. Und gerade jetzt auch bei OMR bin ich in der Führungsposition und hole trotzdem mein Kind um 15:30 von der Kita ab und mache dann halt später was und dass auch alle Mitarbeitenden sehen, dass das möglich ist. Und das ist schon was, was einfach für Sichtbarkeit sorgt. Ich weiß nicht, ob das jede Frau machen kann, weil nicht jede Frau in dieser Position ist. Und ich glaube aber, wenn es die Frauen machen, die in diesen Positionen sind und zeigen, dass es geht, dass dann ganz viele nachziehen.
Du hattest gerade das Thema Rollenbilder angesprochen und mir ist es jetzt aktuell erst wieder aufgefallen, für wie gefährlich hältst du die Kommunikation so veralteter Rollenbilder, wie wir sie ja zuletzt leider wieder im Rahmen des Europawahlkampfs gesehen haben?
Ja, schon sehr gefährlich. Ich glaube, wir müssen die Partei nicht ansprechen, aber die propagiert ja total traditionelle Rollenbilder. Die Frau gehört in die Küche und nach Hause. Und wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, was wir für Themen überhaupt in Deutschland haben, sowas wie Fachkräftemangel. Und da ist ja auch schon einfach erwiesen, wenn es mehr Kita-Plätze gäbe und Frauen schneller wieder arbeiten könnten, dann wäre das Thema Fachkräftemangel nicht erledigt, aber ihm würde geholfen werden, dadurch, dass Frauen einfach schneller wieder arbeiten können. Und ich finde, das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und wenn jetzt alle auf einmal wieder zu Hause bleiben und sich um die Kinder und um den Haushalt kümmern, dann haben wir in Deutschland ganz andere Probleme. Deswegen sehe ich das schon auch als sehr gefährlich, ja.
Können wir in dem Zusammenhang noch einen ganz Mini-Exkurs zum Thema KI machen? Ich weiß, ich stoße da bei dir auf offene Tech-Ohren. Inwiefern besteht denn die Gefahr, dass eben solche bestehenden Vorurteile, alte Rollenbilder durch KI reproduziert und somit halt noch verstärkt werden, sich weiter verfestigen, anstatt aufgelöst zu werden? Und was denkst du, wie kann man diesem Umstand begegnen?
Also es ist ja schon so, dass dadurch, dass KI oftmals von Männern trainiert wird, die Stereotype reproduziert werden in der KI von den Menschen, die sie halt auch trainieren. Und da gibt es ja so ein wunderbares Beispiel von Miriam Meckel und Lea Steinacker, die sich ja sehr viel mit dem Thema KI beschäftigen, die KI gefragt haben oder gesagt haben, zeig mir doch mal Bilder von einem CEO. Und zwar natürlich immer ein älterer weißer Mann. Und dann haben sie gefragt, zeig mir doch mal ein Bild von einer CEO oder einer CEO, wenn du es auf Englisch formulierst, hast du ja nicht eine oder einer, of a CEO of a Tampon Company, also Tamponfirma. Und das war dann auch natürlich ein alter weißer Mann mit einem riesengroßen Tampon, also super überdimensional, woran man auch erkennen kann, dass die KI diese Themen überhaupt noch nicht bespielt und dass die Leute, die die KI trainieren, auch die Daten, wie sieht denn eigentlich ein Tampon aus und in welcher Größendimension sollte das jemand in der Hand halten, wenn er eins in der Hand hält, einfach nicht mit berücksichtigt. Und da ist es einfach wichtig, dass die Datenquellen diversifiziert werden und dass die Trainingsdaten da eine repräsentativere Palette von Personen und Szenarien abdecken und dass da auch viel bewusster Daten gesammelt und kuratiert werden. Weil am Ende kann die KI nur die Daten ausspielen, die mit denen sie trainiert wurde oder auf die sie Zugriff hat. Das ist natürlich jetzt schwer für uns alle, die damit nicht so viel zu tun haben, aber das liegt natürlich dann auch an den Tech-Firmen, das umzusetzen. Und generell hilft es natürlich auch, wenn man Prompts schreibt und mit der KI spricht, in Anführungszeichen, dass man dann auch auf Fehler hinweist, dass man in diesem Austausch mit zum Beispiel ChatGPT kann man ja schon auf sehr viel hinweisen, sagen, das passt so nicht, das stimmt so nicht, das passt nicht zu dem, was ich gefragt habe. Und dann wird ja immer weiter gelernt und das hilft natürlich auch schon. Aber natürlich müssen da auch irgendwie politische und regulatorische Maßnahmen her, die sicherstellen, dass KI-Systeme fair und verantwortungsvoll eingesetzt werden und dass auch Anreize für Unternehmen und Institutionen geschaffen werden, sich wirklich aktiv um die Beseitigung von Vorurteilen und Stereotypen in KI-Systemen zu bemühen.
Lieber Isa, lass uns doch zum Abschluss nochmal einen Blick weiter in die Zukunft werfen. Es ist in Sachen Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit ja schon etwas passiert. Aber natürlich sind wir da noch lange nicht am Ziel und das ist, glaube ich, ein Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Was sind denn die größten Hürden, die jetzt akut noch vor uns liegen, sagen wir mal im 5-Jahres-Horizont?
Aus meiner Sicht ist es die fehlenden Kita-Plätze. Das ist was akut dazu beiträgt, dass Frauen länger zu Hause bleiben und nicht arbeiten können, weil es einfach so ein Teufelskreis ist. Du willst eigentlich arbeiten, kannst aber nicht, weil es keine Kita-Plätze gibt. Und dann sowas auch wie das Ehegattensplitting, das verstärkt natürlich auch total die Ungleichheit von Mann und Frau, dadurch, dass man in dieses Machtgefälle kommt, der mehr verdient. Und es ist halt zu 90% der Mann, der wird dann auch noch besser besteuert und Frauen bleiben länger zu Hause und haben dann am Ende keine richtige Rente, weil sie auch mehrere Jahre nicht in die Rentenkassen einzahlen. Und dann müssen natürlich auch Politik und aber auch Wirtschaft Anreize schaffen, dass wir irgendwie zu 50-50 kommen. Und in den unteren Ebenen sieht es ja auch immer ganz gut aus. Auch wir bei OMR sind da bei 50-50. Aber wenn man in die Führungsetagen guckt, dann sind es einfach immer noch sehr viel mehr Männer. Und das liegt ja auch einfach an dem Fakt, dass Frauen in den entscheidenden Jahren ihrer Karriere dann Kinder bekommen und sehr lange zu Hause bleiben. Und da müssen wir für beide Seiten einfach Anreize schaffen, dass das so nicht passiert und dass auch Karriere mit Kind möglich ist, ohne dass man sich da ein Bein ausreißen muss.
Ich danke dir, liebe Isa. Ich hoffe, wir haben mit unserem Gespräch für unsere HörerInnen nochmal so ein paar Perspektiven aufgemacht und ein bisschen das Bewusstsein geschärft für das Thema. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir vielleicht so in einem Jahr oder so nochmal sprechen und schauen, was sich getan hat in der Zeit.
Ja, ich würde mich auch freuen. Vielen Dank dir.
Gerne, gerne. Und lass dir gut gehen. Bis ganz bald, Isa. Tschüss.
Bis bald.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.